Vielen Dank. Ich habe jetzt für die nächsten ungefähr 50 Minuten einen Vortrag und Lesung vorbereitet. Das heißt, ich werde etwas erzählen, aber ich werde auch aus unserem Buch Aufklären und Einmischen, der NSU-Komplex und der Münchner Prozess, etwas vorlesen. Aber erst nochmal, wer sind wir? Es wurde ja gerade schon gesagt, NSU-Watch ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis und wir haben uns nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 zusammengetan, um die Aufarbeitung und Aufklärung des NSU-Komplexes voranzutreiben und die auch zu beobachten. Und wir haben uns dafür entschieden, die staatliche Aufarbeitung eng zu begleiten, zu beobachten und auch einzuordnen. Das heißt konkret, wir haben den NSU-Prozess beobachtet, wir haben NSU-Untersuchungsausschüsse in den Parlamenten beobachtet und haben dann über die Jahre auch unsere Arbeit ausgeweitet auf weitere Fälle rechten Terrors und haben weitere Prozesse und Untersuchungsausschüsse beobachtet und tun das immer noch. Wir haben beispielsweise auch den Prozess zum Mord an Walter Lübcke und zum Angriff auf Ahmed I. beobachtet in Frankfurt und in Magdeburg, den Prozess zum antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlag von Halle und Widersdorf. Und aktuell beobachten wir zum Beispiel auch den Neukölln-Untersuchungsausschuss in Berlin. Genau, das ganz kurz dazu. Es wurde ja schon erwähnt, es ist nicht mein erster Vortrag hier auf dem Kongress, sondern vor Corona habe ich auch schon zwei gehalten und halten dürfen. Und dieser Vortrag baut sozusagen darauf auf. Ja, also wir haben da die Grundlagen behandelt, die inhaltlichen Grundlagen. Und heute kommt sozusagen der Schritt, was lernen wir daraus für unsere Praxis? Wer die Vorträge nicht kennt, überhaupt kein Problem. Natürlich werde ich nochmal die grundlegenden Erkenntnisse nennen und man kann sie sich noch angucken und man kann es aber auch, Werbung wird häufig passieren im Vortrag, in unserem Buch nachlesen. Das gibt es auch noch beim Verbrecherverlag zu bestellen. Na, jedenfalls denke ich, dass wir einige Antworten haben darauf, wie wir rechten Terror gemeinsam bekämpfen können. Aber natürlich ist das eine große Überschrift, gemeinsam gegen rechten Terror, aber wie? Es gibt natürlich nicht unbedingt das Patentrezept, die große Antwort, die ich euch geben kann, aber es gibt viele kleine Antworten und gleichzeitig ist es unsere gemeinsame Aufgabe, weitere Antworten zu finden und die Aufgabe von jeder und jedem Einzelnen hier, Antworten darauf zu finden, auf diese Frage und vor allen Dingen Konsequenzen aus dem Wissen um rechten Terror zu ziehen. Genau, aber fangen wir doch mal am Anfang sozusagen an, wie wir das bei NSU Watch uns gedacht haben. Da schreiben wir also in unserem Buch über die Anfangszeit. Wir als Initiative wollten die Deutungshoheit über den NSU nicht den Behörden überlassen und versuchten mit NSU Watch eine außerparlamentarische Aufklärung und Analyse zu stärken. Den Erfahrungen und Sichtweisen der von Rassismus betroffenen Menschen muss in jeder Auseinandersetzung mit der extremen Rechten mehr Raum gegeben werden. Denn schließlich war und ist es der gesellschaftliche Rassismus, der die TäterInnen antreibt und die Arbeitsweise der Behörden beeinflusst. In der juristischen, parlamentarischen und medialen Aufarbeitung des NSU-Komplexes musste nach unserer Ansicht immer auch die Entsolidarisierung weiter Teile der Gesellschaft mit den Betroffenen mitverhandelt werden. Auf dem Tisch lagen der gesellschaftliche und behördliche Rassismus in den Ermittlungen sowie die Negierung von neonazistischem Terrorismus durch höchste politische Ämter. Aber die Selbstenttarnung des NSU musste neben allem anderen auch eine Zäsur für uns sein. Denn auch wir hatten den rassistischen Erzählungen von Polizei und Medien zu der Mordserie mehr Glauben geschenkt als den Worten der Angehörigen oder Teilen unserer eigenen Analysen, in denen wir vor der Möglichkeit solcher Arbeitsteilungen zwischen neonazistischer Selbstermächtigung und staatlicher Gewährung gewarnt hatten. Wir zogen also 2011 den Schluss, dass wir unser Denken und Handeln als AntifaschistInnen auf den Prüfstand stellen und ändern mussten. In diesem Verständnis berichtet dieses Buch und dann auch der Vortrag auch von dem praktischen Versuch, eine antirassistische und antifaschistische Haltung in der Aufklärung des NSU-Komplexes zu stärken. Wir wünschen uns, dass andere, die praktisch gegen den immer lauter werdenden rassistischen Hass intervenieren wollen, auch von unseren Erfahrungen profitieren können und sich ermutigt fühlen, langfristig antifaschistische Strukturen aufzubauen. Also der Wunsch nach Praxis und auch die Notwendigkeit von Praxis schwingt immer mit. Und wer noch nicht aktiv ist, ist jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, antifaschistisch aktiv zu werden und für eine solidarische Gesellschaft einzutreten. Das schon mal an den Anfang gesetzt. Genau, im ersten Vortrag 2018 habe ich sozusagen die grundlegenden Erkenntnisse zum NSU-Komplex vorgetragen, die auch immer eine der Grundlagen unserer Arbeit sind, weil wir uns gefragt haben, okay, der NSU hat zwischen 1999 und 2007 10 Menschen umgebracht, 9 von ihnen aus rassistischen Gründen. Und hat 3 rassistische Sprengstoffanschläge begangen und 15 Raubüberfälle. Und warum ist es dem NSU eigentlich gelungen, diese Mordserie, diese Tatserie durchzuziehen und nicht gestoppt zu werden? Und warum hat sich der NSU dann 2011 sozusagen selbst enttarnen müssen und wurde von keinem gesellschaftlichen Akteur gestoppt? Die Antwort ist sozusagen ein gesellschaftliches Zusammenspiel, was wir mit dieser Zwiebel sozusagen zeigen wollen. Die erkläre ich gleich kurz. Und das beinhaltet auch diesen Satz, der dort noch steht: Wir wissen genug, um Konsequenzen zu ziehen. Ich weiß, zum NSU-Komplex und auch zu anderen rechten Terrorkomplexen sind viele, viele Fragen offen. Die Aufklärung ist überhaupt noch nicht abgeschlossen. Aber von diesen offenen Fragen werden wir vielleicht nie alle beantworten können. Man darf sich davon aber nicht ohnmächtig machen lassen, weil wir wissen genug, um jetzt Konsequenzen zu ziehen und eben praktisch tätig zu werden. Das Zusammenspiel hat kurz so funktioniert. Neonazis morden, das ist irgendwie ganz klar. Also das heißt, Neonazis, organisierte Neonazis, aber auch nicht organisierte Rechte mit einem geschlossenen rechten Weltbild neigen dazu, gewalttätig zu werden, und daran muss man sie hindern. Also rechte Ideologie schreitet immer in die Richtung, letztlich Richtung Diskriminierung, Ausgrenzung, Gewalttaten und auch Morden. Das ist einfach in denen, und das heißt, alle anderen müssen sie stoppen. Beim NSU ist es nicht gelungen. Das ist dann sozusagen im nächsten Ring den Ermittlungsbehörden nicht gelungen. Die Polizei hat die 3 nicht gestellt und hat nach den Morden nicht Richtung rechts ermittelt, sondern hat massiv rassistisch gegen die Angehörigen ermittelt. Somit ist der NSU-Komplex auch ein Paradebeispiel sozusagen für institutionellen Rassismus. Der ist ziemlich gut aufgearbeitet worden durch Untersuchungsausschüsse, durch die Nebenklage im NSU-Prozess und durch AktivistInnen. Die mediale Berichterstattung hätte das ja hinterfragen können. Man sollte Polizeimeldungen immer hinterfragen, aber das ist dort nicht passiert. Das passiert ja auch bis heute viel zu wenig. Stattdessen wurde medial eben auch rassistisch über die Morde berichtet, über die Angehörigen. Es wurde rassistisch spekuliert und die Möglichkeit von rechten Terror wurde völlig ausgeschlossen. Gesellschaftlich sah das nicht anders aus. Die Mordserie war breit bekannt, darüber wurde einfach breit berichtet, aber niemand hat auch nur die rassistische Berichterstattung kritisiert, die einfach auch rassistisch war, ohne dass man weiß, dass es sich um eine Neonazi-Mordserie handelt. Und es hat auch niemand daran gedacht, dass sich hinter dieser Mordserie Neonazis oder hinter dieser Mordserie Neonazis stecken könnten. Das wäre die Aufgabe von AntifaschistInnen gewesen und auch von der gesellschaftlichen Linken, von solidarischen Menschen, gemeinsam mit den Angehörigen auf die Straße zu gehen. Das ist nicht passiert. Und dann gibt es noch einen weiteren gesellschaftlichen Anteil, nämlich der gesellschaftliche Rassismus, die weit verbreiteten rechten Ideologien, die natürlich den NSU getragen haben bei den Morden, sowohl vor dem Untertauchen und der Mordserie während der Sozialisation, während der rechten Mobilisierung in den 1990er Jahren, als auch währenddessen, als es immer wieder so Fantasien von einer angeblichen Islamisierung des Abendlandes beispielsweise gab, viel rassistische Berichterstattung. Sowas gibt natürlich rechten Tätern sehr viel Mut und ermöglicht ihnen auch, versteckt zu bleiben, weil wenn Menschen mit Migrationsgeschichte ermordet werden, haben alle dann eher Ignoranz oder rassistische Gedanken, lesen in der Zeitung von den rassistischen Polizeimeldungen und denken, das wird schon seine Ordnung haben. Genau, und dieser gesamtgesellschaftliche Rassismus sozusagen als tragendes Element ist dort draußen angezeichnet. So, das ist die Kurzfassung. Und das Gute ist, wir wissen das, dass das so funktioniert hat, dass das ein gesamtgesellschaftliches Zusammenspiel war. Das heißt, wir können eine andere Rolle einnehmen, wenn es um rechten Terror geht. Also man kann konkret an jedem dieser Punkte ansetzen. Bei den Neonazis. Es gibt antifaschistische Praxis. Man kann antifaschistische Arbeit machen. Das sind also jetzt die praktischen Vorschläge, wie man an jeder Ebene beispielsweise ansetzen kann, die jetzt kommen. Und ihr könnt euch aber auch eigene natürlich überlegen. Also man kann, und das haben viele Initiativen in den letzten Jahren gemacht, die Geschichte des rechten Terrors aufarbeiten. Man kann Neonazi-Strukturen recherchieren, aufdecken, sich darüber informieren, daraus entsprechende Konsequenzen ziehen, also beispielsweise antifaschistisch aktiv werden im eigenen Viertel, in der eigenen Stadt. Man kann auch journalistische Recherchen zu Neonazi-Strukturen anstellen und man muss sich vor allen Dingen auch mit der Ideologie und der Funktionsweise von rechten Terror auseinandersetzen. Das wird häufig so ein bisschen runtergebrochen der Täter war voller Hass und hat deswegen gemordet. Wenn man eine Praxis gegen rechten Terror entwickeln möchte, wird sozusagen dieser Ansatz nicht so richtig reichen. Man muss verstehen, wie das funktioniert, um es sozusagen effektiv bekämpfen zu können, um es erkennen zu können, um dem eben entgegentreten zu können. Und deswegen ist sozusagen ein wichtiger Punkt, der sich später auch nochmal wiederholen wird, beschäftigt euch damit, wie rechte Ideologien, also beispielsweise Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, wie das genau funktioniert, wie sich das zeigt, welche Bilder verwendet werden, um das eben frühzeitig zu erkennen. Dann kann man natürlich bei den Ermittlungsbehörden ansetzen. Das tun auch viele, die werden in den Blick genommen. Institutioneller Rassismus wird aufgearbeitet, wird angeprangert, natürlich weit über den NSU-Komplex hinaus. Das ist auch extrem wichtig. Es gibt massive Kritik an der Polizei, das ist auch richtig so, der Druck muss auch stärker aufgebaut werden. Kritik an der Polizei wird in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit immer massiv zurückgewiesen, aber wir haben den institutionellen Rassismus, wir haben die rechten Strukturen in der Polizei in den letzten Jahren gut in den Blick bekommen und dementsprechend kann man eben auch dort aktiv werden. Was heißt das? Wenn man rassistische Kontrollen sieht, kann man eingreifen. Dafür gibt es Leitfäden im Internet. Wenn, wie es leider wiederholt passiert und erst vor ein paar Tagen in Mannheim wieder passiert ist, eine Person stirbt bei einem Polizeieinsatz, dann sollte man sich nicht auf die Polizeimeldungen von Bedrohung und so weiter verlassen, sondern man sollte hinterher sein und gucken, was ist passiert, auf die nächsten Artikel warten, Recherchen anstoßen. Ich weiß, nicht alle können selbst recherchieren, aber man kann dranbleiben. Man kann auch eine Kundgebung organisieren, man kann zu schon organisierten Kundgebungen gehen. Man merkt einfach, die Aufmerksamkeit für dieses Thema wird größer und muss einfach auch noch größer werden. Die Initiative Solidaritätskreis Mohammed hat in Dortmund praktisch erkämpft, dass es dort jetzt einen Prozess gegen 5 PolizistInnen gibt, die Mohammed Lamine Tramé 2022 erschossen haben, wo natürlich die Polizei das erst unter den Teppich kehren wollte und es ihr aber nicht gelungen ist, wegen des gesellschaftlichen Drucks. Das Gleiche gilt natürlich nochmal einen Schritt zurück, Kundgebung nach möglichen rechten Angriffen. Nachrechten, Terror sind auch extrem wichtig. Solidarität mit den Betroffenen, aufmerksam machen auf einen möglichen rechten Hintergrund, all das ist auch eine etablierte Praxis in den letzten Jahren und muss natürlich weitergeführt werden. Woran erkennt man rechten Terror? Man erkennt ihn an der Opferauswahl, die nach ideologischen, also da wieder der Punkt rechte Ideologie, Gesichtspunkten funktioniert und an den möglicherweise gefassten Tätern und Täterinnen. Und da gibt es auch immer einen großen Austausch bei Social Media, wenn solche Angriffe passieren, und daran kann man sich eben dann auch beteiligen. Man kann natürlich auch an der medialen Berichterstattung anknüpfen. Es gibt natürlich weiterhin rassistische, antisemitische, queerfeindliche Berichterstattung, die kann man kritisieren, und man kann natürlich auch gemeinsam eine Gegenöffentlichkeit aufbauen. Man kann Recherchen stärken und teilen und sich eben diesbezüglich informieren. Also wie gesagt, Meldungen von Polizei und Verfassungsschutz werden medial immer noch für bare Münze genommen, werden überhaupt nicht hinterfragt, dem wird nicht groß hinterher recherchiert in den allermeisten Fällen. Dementsprechend ja, muss man das eben kritisieren, und man kann natürlich auch sich ein linkes Medium abonnieren. Also diese Gegenöffentlichkeit muss man gar nicht unbedingt selber schaffen, sondern das gibt es auch, das kann man unterstützen, das kann man teilen, und so kann man sich eben informieren. Genau. Man kann an der Gesellschaft ansetzen, an sich selbst vor allen Dingen. Wir alle sind in einer rassistisch, antisemitisch, queerfeindlich, sexistisch und so weiter geprägten Welt aufgewachsen. Das heißt, die Gefahr, dass wir uns an entsprechenden Diskursen beteiligen, ist durchaus hoch. Wenn man das erkennt, sollte man damit versuchen aufzuhören. Es ist ja immer das Wichtige, wie man damit dann eben umgeht, und das Wichtige ist eben, das nicht zu tun, auch andere daran zu hindern, weil wenn es eben solche rechten Mobilisierungen gibt, starke rechte Narrative, dann wird immer denjenigen der Rücken gestärkt, die bereit sind, rechte Gewalt zu begehen, die bereit sind, rechten Terror zu begehen. Und diese Rolle möchte man ja, also kommt auf den eigenen Anspruch drauf an, aber diese Rolle möchte ich nicht spielen und ihr ja vielleicht auch nicht. Und dementsprechend muss man auch sein eigenes Diskursverhalten da hinterfragen. Aber natürlich gibt es noch weitere gesellschaftliche Anknüpfungspunkte, und es ist auch einfach der Teil der Lehren aus dem NSU-Komplex, der Teil der AkteurInnen, wo eigentlich die meisten Konsequenzen gezogen wurden. Also in der Zivilgesellschaft merkt man, dass die Lehren aus dem NSU-Komplex, die Konsequenzen viel ernster genommen werden, natürlich als in den Behörden, in der Politik, dass sich dort auch etwas geändert hat. Und das heißt natürlich, dass man dort eben Menschen finden kann, mit denen man sich zusammentun kann und mit denen man eben gemeinsam aktiv werden kann. Die Kritik am Verfassungsschutz, der Verfassungsschutz hatte über 40 V-Leute rund um den NSU platziert und hat ihn trotzdem nicht gestoppt. Die Kritik am Verfassungsschutz ist natürlich auch sehr wichtig. Die Forderung lautet, Verfassungsschutz abschaffen. Und wenn wir hier aber ehrlich über Praxis sprechen, ist das natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Auch dort muss man sozusagen Druck aufbauen, man muss sich klar machen, was machen die Dienste, was machen die Behörden, da immer dranbleiben, das in die Öffentlichkeit zerren. Aber wenn man sozusagen Erfolgserlebnisse haben möchte und die eigenen Forderungen erreichen möchte, dann sind die anderen Anknüpfungspunkte vielleicht etwas, dem man sich eher hinwenden könnte. Aber man kann auch alles gleichzeitig machen. Das ist vielleicht auch wichtig. Und natürlich der Rassismus hier stellvertretend für alle rechten Ideologien, ich habe es schon gesagt, verstehen, wie sie funktionieren und ihnen entgegentreten. Sie sind die Grundlage für rechten Terror. Wir müssen sie gemeinsam zurückdrängen. Sie sind natürlich nicht nur die Grundlage für rechten Terror, sie sind die Grundlage für die Wahlerfolge der AfD, sie sind die Grundlage für die großen rechten Bewegungen, sie sind die Grundlage dafür, dass es jetzt eine viel schärfere Asylgesetzgebung gibt und so weiter und so fort. Die rechten Ideologien ziehen sich eben durch die Gesellschaft, und wir müssen sie gemeinsam zurückdrängen. Dafür muss man sie eben verstehen. Aber das ist eben der Ansatzpunkt. Und es gibt eben noch viele weitere Ansatzpunkte und Ideen, wie man damit umgehen kann. Was ich heute nicht möchte, ist euch irgendeine Praxis vorschreiben oder eine Best Practice nennen, weil natürlich haben alle unterschiedliche Ansätze. Also und auch unterschiedliche Ideen dazu und auch unterschiedliche Vorlieben, was man da eben machen möchte. Und wir können ja jetzt nicht sagen, ja, alle müssen rechte Terrorprozesse beobachten und dann fällt die andere Arbeit, die gemacht werden muss, irgendwie weg oder man macht etwas, was ja dann eben nicht das ist, was man eigentlich hätte machen wollen. Deswegen ist es wichtig, dass alle eigene Ideen auch entwickeln und das ist auch möglich. Genau, das haben viele Initiativen, das sind nur so Beispiele, in den letzten Jahren eben getan, haben die Konsequenzen aus dem NSU-Komplex gezogen, haben sich zusammengetan und arbeiten gemeinsam gegen rechten Terror, bilden solidarische Netzwerke mit Angehörigen und machen diese Inhalte eben stark. Dazu haben wir auch was in unserem Buch geschrieben, sozusagen die nächste Textstelle. Bundesweit entstanden seit 2011 Gruppen und Initiativen, in deren Arbeit und Praxis das Wissen um den NSU-Komplex deutlich wird, selbst dann, wenn sie vielleicht nicht direkt zum Thema arbeiten. Dazu gehört die Forderung, dass jeder Mord und jeder Anschlag gegen Personen, die von rechter Gewalt betroffen sein könnten, so lange als rechter Anschlag gilt, bis das Gegenteil bewiesen ist. 2012 fand sich zum Beispiel in Berlin die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş zusammen. Burak Bektaş wurde am 5. April 2012 in Berlin-Neukölln auf offener Straße erschossen. Es haben sich außerdem viele Gedenkinitiativen zusammengeschlossen, um Betroffene rechter Gewalt zurück in das kollektive Gedächtnis zu holen und oft gemeinsam mit Angehörigen und Überlebenden Gedenken und Aufklärung zu erstreiten. Die Nebenklage, kritische JournalistInnen, engagierte Abgeordnete, AktivistInnen, AntifaschistInnen, NSU-Watch, wir alle haben uns seit 2011 ein Wissen über den NSU-Komplex, über Neonazis, rechten Terror, Rassismus, die Polizei, den Verfassungsschutz und nicht zuletzt die deutsche Gesellschaft erarbeitet, das auch ein niederschmetterndes Urteil beispielsweise im NSU-Prozess und auch die gesellschaftlichen Umstände nicht zunichte machen können. Nicht alle, die zu rechten Terror aktiv werden müssen, brauchen sozusagen dieses komplette Wissen. Also man kann schon vorher anfangen. Wir haben versucht, in dem Buch einiges niederzuschreiben, was eine Grundlage für eine antifaschistische Praxis sein kann. Und man muss nicht jedes Dokument, nicht jeden Prozesstag kennen, um eben aktiv werden zu lassen. Lasst euch von der Fülle der Informationen nicht abschrecken, aber trotzdem ist natürlich Arbeit notwendig, um sich da zu informieren. Das möchte ich nicht verheimlichen, aber trotzdem weiß ich, dass dieser Themenkomplex abschreckend wirken kann, aber man sollte sich eben davon nicht abschrecken lassen. Genau, im nächsten Schritt haben wir uns dann, ich habe es schon gesagt, auch anderen rechten Terrorkomplexen zugewandt. Wir haben, und andere haben das auch, die Geschichte rechten Terrors in Deutschland ein Stück weit aufgearbeitet. Das haben viele Gedenkinitiativen, antifaschistische Initiativen und so weiter eben getan. Und da sind wir auf einige Dinge gestoßen, die eben auch wichtig sind für eine antifaschistische Praxis oder eine Praxis gegen rechten Terror. Auf diese Kontinuitäten bin ich dann im zweiten Vortrag sozusagen eingegangen. Die spielen auch im Buch durchaus eine Rolle. Aber dazu eben auch noch eine kurze Textstelle und dann eben der Vorschlag zur Praxis. Wir sind weiterhin überzeugt, die verschiedenen antifaschistischen und antirassistischen Praxen, die seit der Selbstenttarnung des NSU neu entstanden sind, zum Teil wiederentdeckt wurden oder vermehrt genutzt werden, sind sinnvoll. An dem Punkt, dass wir drohende Taten absehen und dann auch verhindern können, müssen wir als AntifaschistInnen erst noch kommen. Aber die Analysen der letzten Jahre erlauben bereits jetzt allgemeinere, manchmal auch genauere Warnungen, aus welchen politischen Bewegungen und gesellschaftlichen Diskursen rechter Terror entstehen kann. Wir wissen immer besser, wie rechter Terror funktioniert. Bereits mit unserem heutigen Wissen können wir gesellschaftliche Konsequenzen fordern, wie die Entwaffnung und Zerschlagung von rechten Netzwerken oder allgemeiner das Zurückdrängen extrem rechter Ideologien. Also, was wir festgestellt haben: Es gibt eine Kontinuität von rechten Terror vor und nach 1945. Mit Kontinuität meinen wir nicht nur, dass es die ganze Zeit rechten Terror gab, sondern auch, dass die Fälle durchaus Gemeinsamkeiten haben. Es gibt da verschiedene Kontinuitätslinien. Das heißt, es gibt keinen überraschenden rechten Terror. Wie es dann oft medial oder auch politisch dargestellt wird, dass man sagt, ja, das war irgendwie ein Einzeltäter, niemand hätte das ahnen können, dass rechter Terror so funktioniert, dass das passieren kann, das stimmt eben nicht. Es gibt eine Kontinuität und in diese Kontinuität wollen wir eingreifen und sollten wir eben eingreifen. Und genau mit diesen Kontinuitätslinien kann man sich eben beschäftigen. Und die Hauptkontinuität ist so eine Konjunktur. Also das heißt, rechter Terror folgt so einer gewissen gesellschaftlichen Logik. Nämlich immer dann, wenn es rechte Mobilisierung gibt, massiv verbreitete rechte Narrative. Da wir ja alle in der heutigen Zeit leben, wissen wir auch, was damit gemeint ist. Also rechte Hetze auf allen gesellschaftlichen Ebenen, medial, politisch, im Umfeld, auf der Straße und so weiter und so fort. Immer wenn das besonders stark ist, dann kann man absehen, dass Menschen sich ermutigt fühlen, diese Hetze, auch in Gewalt, die ja an sich schon Gewalt ist, aber eben auch in körperliche Gewalt und in Morde umzusetzen. Das meinen wir damit, dass wir vor rechten Terror warnen können. Man erkennt rechte Mobilisierung und rechte Bewegungen an ihren Inhalten. Da sind wir wieder bei den rechten Ideologien, mit denen man sich beschäftigen muss. Warum? Über die Bewegung Pegida, über den rechten Schulterschluss 2018 in Chemnitz, aber und auch über die Corona-LeugnerInnen hat es ja jedes Mal die gleiche gesellschaftliche Diskussion gegeben. Diese Leute, die sehen ja überhaupt nicht aus wie Nazis, was auch immer das heißen soll, können die dann eigentlich rechts sein? Und Menschen, die sich mit extrem rechter Ideologie auskennen, die konnten dann eben schnell erkennen, ja, die können recht sein, wir erkennen das nämlich an deren Inhalten. Also Redebeiträgen, Schilder, was die Leute sagen, an den Akteuren, Akteurinnen, die dorthin kommen, die sich von dort angezogen fühlen. Also wenn Leute aus dem NSU-Umfeld beispielsweise auf einer Corona-Leugner-Demo mitlaufen, was mehrfach passiert ist, dann weiß man schon, man hat es wahrscheinlich mit einer rechten Bewegung zu tun oder mit einer antisemitischen Bewegung. Und da braucht man dann auch gar nicht mehr diskutieren, dass sie ja gar nicht aussehen wie Nazis, sondern dann sollte man sich diesen Bewegungen entgegenstellen. Weil je mehr Raum die bekommen, je mehr die gemeinsam auf der Straße sind, je mehr sie sich eben vernetzen können, sich gegenseitig bestärken können, desto größer wird die Gefahr von rechten Terror. Und wir und andere haben auch eben immer wieder gewarnt davor, dass hier rechter Terror eben entstehen kann. Verhindern konnten wir die Terroranschläge und Morde, die es dann gab, leider nicht. Also alle Terroranschläge, die nach dem oder viele der Terroranschläge, die rechten Terroranschläge, die es nach dem NSU gab, sind genau dieser Logik gefolgt. Der Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München 2016 ist eine Folge vom Aufstieg der AfD, von der rechten Mobilisierung in den Jahren davor, der Mord an Walter Lübcke, genauso der Anschlag von Halle und Hanau. All diese Täter sind eben ermutigt worden von den rassistischen rechten Mobilisierungen in den Jahren eben davor. Das kann dazwischen noch mal Abstände geben und auch Morde aus dem Corona-Leugner. Milieu gab es ja leider auch. Und auch davor wurde gewarnt. Das lässt sich eben absehen. Und dementsprechend muss man diesen Bewegungen entgegentreten und nicht erst auf die große gesellschaftliche Einigung warten, bis man sich mal darauf geeinigt hat, Wochen später, Monate später, dass es sich um eine rechte Bewegung handelt. Und zwar nachdem dann alle AkteurInnen in allen möglichen Talkshows waren. Also das müsste man sozusagen eben vorher einschreiten. Wir haben auch viel über Ermöglichungsstrukturen für rechten Terror eben gelernt. Was meinen wir damit? Es braucht eben nicht nur ein Neonazi-Netzwerk, beziehungsweise es braucht gar kein Neonazi-Netzwerk, um rechten Terror zu begehen, sondern was die zukünftigen Rechtsterroristen und Terroristinnen eben brauchen, ist ihr Umfeld. Also eine Ermöglichungsstruktur, eine aktuelle Ermöglichungsstruktur für rechten Terror kann sein, man ist gemeinsam in einem Kollegium, wo Rassismus und Antisemitismus einfach unwidersprochen zur Mainstream-Meinung sozusagen gehören und einer von denen ist dann bereit loszugehen, um gewalttätig zu werden oder sogar einen Anschlag zu begehen. Das haben wir aus dem Prozess zum Mord an Walter Lübcke eben gelernt, dass das dort genauso gelaufen ist. Stefan Ernst brauchte keine Kameradschaft, er ist zu Kagida gegangen, er war in Chemnitz 2018 bei dem rechten Schulterschluss, hat sich von seinen Kollegen und dem Schützenverein Mut geholt, weil dort waren eben alle der gleichen Meinung, niemand hat ihm widersprochen und das meinen wir eben mit Ermöglichungsstruktur. Und das heißt, diese Ermöglichungsstrukturen sind ganz niedrigschwellig. Es gibt einfach, wenn man bereit ist oder wenn man zu rechten Zuspruch sucht, dann kann man sich im Internet umgucken, findet ihn schnell und kann sich eben auch in der Gesellschaft umgucken und findet ihn ganz schnell. Und diese Ermöglichungsstrukturen muss man ernst nehmen und muss sie eben versuchen zu benennen und auch auszuhebeln und auch zu widersprechen, wenn einem sowas sozusagen auffällt. Ich weiß, das ist nicht immer so leicht, das kann einfach auch massive Konsequenzen haben, da braucht man sich keine Illusionen zu machen, aber nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, das rechte Grundrauschen zu unterbrechen, damit sich eben rechte Täter oder potenzielle rechte TäterInnen nicht den Rücken gestärkt fühlen. Genau, kommen wir mal zur nächsten Textstelle, die sich genau damit auch beschäftigt, weil genau das passiert natürlich schon. Also diese vorgeschlagene Praxis habe ich mir jetzt nicht für den Vortrag ausgedacht, in der Hoffnung, dass das jetzt Leute machen, sondern natürlich ist das etwas, was jetzt schon erprobt ist und was eben auch gemacht wird, nämlich zu versuchen, rechten Terror die gesellschaftliche Grundlage zu entziehen. Also, den falschen Erzählungen zu rechten Terror, die sich beispielsweise um EinzeltäterInnen oder unvorhersehbare Ereignisse ohne gesellschaftliche Verantwortung drehen, wird heute vehementer widersprochen. Rechten Terror und solchen verharmlosenden und entpolitisierenden Narrativen werden bundesweite solidarische Bündnisse auch von und mit Angehörigen und Betroffenen entgegengesetzt. Lauter werden die Stimmen, die gesellschaftliche Verantwortungsübernahme einfordern, die den in der Gesellschaft weit verbreiteten Rassismus und Antisemitismus thematisieren und die benennen, dass rechte Ideologie oft anschlussfähig in die sogenannte Mitte ist. In einem größeren Teil der Öffentlichkeit ist ein Bewusstsein darüber vorhanden, dass es eine Kontinuität rechter Gewalt und rechten Terrors gibt und dass jeder Anschlag weitere inspirieren könnte. Das Wissen um diese Kontinuität, die Aufarbeitung und Sichtbarmachung der historischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge und das Lernen daraus sind die Voraussetzungen dafür, zukünftig rechten Terror stoppen zu können. Also, das heißt, dass passiert auch schon, wie gesagt. Nun ist es aber gleichzeitig so, dass es natürlich nicht allen möglich ist und dass natürlich auch nicht alle wollen, sich den ganzen Tag mit Neonazi-Strukturen und auch mit rechten Ideologien auseinanderzusetzen, so notwendig das ist. Aber natürlich stellt das auch eine entsprechende Hürde dar. Aber gute Neuigkeiten, das muss man auch gar nicht unbedingt, denn wenn man für eine solidarische Gesellschaft eintritt, wird rechten Terror und rechte Ideologie und der AfD und so weiter und so fort eben auch die gesellschaftliche Grundlage entzogen. Und dort kann man sich dann natürlich entsprechend für alle möglichen Themen entscheiden. Wichtig würde ich sagen, natürlich ist das nicht für alle unbedingt was, aber wichtig würde ich sagen, ist, dass man sich mit Leuten, mit Gleichgesinnten zusammentut und sich berät und sich ein Thema sucht und eine Praxis sucht, die zu einem passt. Und das kann eben vieles bedeuten. Also das kann natürlich Arbeit gegen rechts bedeuten, das kann antifaschistische Arbeit bedeuten und so weiter und so fort. Das kann aber auch bedeuten, dass man ja die solidarischen und antifaschistischen Strukturen vor Ort oder auch bundesweit der eigenen Wahl unterstützt. Das kann, wie gesagt, bedeuten, dass man sich linke Zeitschriften abonniert, die entsprechenden Bücher zulegt oder ausleiht und sich eben zum Thema informiert. Das kann aber auch heißen, man beschäftigt sich mit dem Thema solidarische oder niedrigere Mieten, was in vielen Städten einfach ein Riesenproblem ist. In einer solidarischen Gesellschaft sollte Wohnraum für alle da sein. Das kann bedeuten, man organisiert gemeinsam Arbeitskampf. Das kann bedeuten, man macht sich zum Thema Klimaschutz stark. Überall dort kann man sich eben engagieren und für eine solidarische Gesellschaft einsetzen. Ich glaube, das knüpft auch ganz gut an den Vortrag von gestern in New Hope, an den man sich wahrscheinlich, den ihr entweder gesehen habt oder den man sich nochmal in der Mediathek eben angucken kann. Es braucht Allianzen. Diese Organisation, alle diese Aktivitäten werden von rechts angegriffen, auch wenn sie sich gar nicht primär gegen rechts wenden. Aber da braucht es eben solidarische Allianzen. Und in diesem Zusammentun steht dann eben auch die Praxis. Aber ja, es muss eben gemacht werden. Ich weiß, es ist eine Zeit, in der man dann schnell vor Social Media sitzt und große Angst vor der gesellschaftlichen Entwicklung hat. 2024 wird auf jeden Fall oder ist potenziell ein sehr hartes Jahr mit AfD-Erfolgen, die natürlich auch rechten Terror den Rücken stärken werden. Aber das ist eben nichts, was schicksalshaft über uns kommt, sondern da haben wir eben als solidarische Menschen, als AntifaschistInnen, als AktivistInnen eben noch ein Wörtchen mitzureden. Diese gesellschaftliche Aushandlung, die ist eben nicht abgeschlossen, sondern wir müssen in die aktive Aushandlung treten und zusehen, dass nicht alles, was in den letzten Jahrzehnten an solidarischer Gesellschaft schon erkämpft wurde, wieder weggenommen wird und dass ja, Menschen, die von rechter Gewalt betroffen sind, eben rechter Gewalt ausgesetzt werden. Und das ist eben das, was die Aufgabe für das nächste Jahr und natürlich auch für die nächsten Jahre sein wird. Und ich hoffe, dass alle ihren Punkt finden, an dem sie aktiv werden wollen, ihr Thema finden, ihre Menschen finden, mit denen sie aktiv werden wollen, sich zusammentun und zu versuchen, dass diese gesellschaftliche Aushandlung eben nicht mit einem Sieg von rechts endet. Und ich denke, wie gesagt, wir haben genug Wissen, was wir uns aneignen können, um daraus eine Praxis zu entwickeln. Ja, das ist mein Aufruf und vielen Dank. Und jetzt können wir ein Q&A machen.
Ja, wunderbar. Danke, Caro. Da war schon eine Menge inspirierendes, mutmachendes dort dabei. Ja, es gibt hier 4 Mikrofone im Saal. 1, 2, 3 und 4. Und wir haben auch sogar schon eine Frage aus dem Internet. Ich würde mal damit anfangen, denn dann könnt ihr euch einfach euren Platz am Mikro suchen. Einmal an Signal Angel, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich fange mal mit der kritischeren der 2 Fragen an. Und die dreht sich um die Rolle des Verfassungsschutzes. Wenn wir den abschaffen wollen und in welcher Form wollen wir den abschaffen, wer wird sich dann um den Schutz unserer Verfassung kümmern? Erweitert um die Frage, wie sehen wir das Ganze mit der bevorstehenden Wahl in Thüringen und dem dortigen Verfassungsschutz. Entschuldigung.
Ja, also der Verfassungsschutz, und das hat sich eben im NSU-Komplex gezeigt und auch in den anderen rechten Terrorkomplexen, der ist eben nicht Teil der Lösung und schützt auch die Verfassung nicht, sondern eben Teil des Problems. Also der ermöglicht rechten Terror, das zeigt sich eben immer wieder. und verhindert ihn eben nicht. Und das heißt, der Verfassungsschutz muss abgeschafft werden und eben ersetzt durch zivilgesellschaftliche, wissenschaftliche Strukturen, die eben transparent für den Schutz vor rechten Terror sorgen. Da gibt es auch das ist, wird erprobt, Stichwort Thüringen, und muss in eine breitere Praxis eben umgesetzt werden. Die Lehren für den Verfassungsschutz aus dem NSU-Komplex und aus anderem rechten Terror waren noch mehr Mittel. Ich habe heute erst und auch mehr Möglichkeiten für V-Leute. Ich habe heute gerade erst gesehen, dass es jetzt möglich werden soll, dass V-Leute auch Vorstrafen haben dürfen, wenn sie angeworben werden als Quellen für den Verfassungsschutz. Und es gab sogar mal so eine Art Werbung, wo sowas gesagt wurde, naja, wenn man halt straffällig werden möchte, dann ist es doch eine gute Idee, beim Verfassungsschutz als Quelle tätig zu sein, weil dann wird man nämlich vor Strafverfolgung geschützt. Durch die Blume wurde das formuliert, aber das zeigt eben, der Verfassungsschutz ist da eben weiterhin Teil des Problems. Und immer dann, wenn man Einblick bekommt in die Praxis des Verfassungsschutzes, sieht man, dass sich da eben trotz der warmen Worte und der vielen Versprechungen an vielen Ebenen eben nichts geändert hat. Noch 2018 beispielsweise vor Ende des NSU-Prozesses wollte das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz eine NSU-Unterstützerin als V-Frau anwerben, die dann später selbst verurteilt wurde, weil sie einen Terroranschlag vorbereitet hat. Also genau.
Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage aus dem Netz. Wir melden uns dann später nochmal mit den Signal Angels. Jetzt einmal zum Mikro 1, bitte.
Vielen Dank für deinen Vortrag und die klaren Worte. Du hast gerade die anstehenden Wahlen angeschnitten. Hast du vielleicht Beispiele, was für Aktionen gerade auch mit Blick auf die Wahlen oder was für Tätigkeitsbereiche sinnvoll sein können, damit ich und wir uns alle da ein bisschen beispielhaft was vorstellen können? Ich weiß, du hast gesagt, du möchtest nicht sagen, das ist die eine Sache, aber so ein bisschen konkreter, was ist vielleicht gerade sinnvoll zu tun?
Also, ich denke, dass gerade sinnvoll zu tun ist, diejenigen, die nicht wollen, dass die AfD starke Wahlerfolge hat, den Rücken zu stärken. Also der erste Reflex ist ja oft und auch immer noch nach Jahren der Nichtwirksamkeit dieser Praxis mit rechten oder rechtsoffenen Menschen zu sprechen, um die zurück ins Boot zu holen. Das ist natürlich bei Menschen, die sich davon überzeugen lassen, kann das sinnvoll sein, aber bei vielen ist das halt auch vergeben. Und wer nicht angesprochen wird, sind eben die Menschen, die diese Wahlerfolge nicht wollen. Und Wege zu finden, diese Menschen zu ermutigen, zu organisieren, auf die Straße zu prägen, und eben auch zu zeigen, dass sie zeigen können, dass sie eben das nicht möchten. Das ist zum Beispiel ein Weg. Und wie gesagt, man kann eben oder man sollte auch an den jeweiligen Orten oder könnte an den jeweiligen Orten eben auch an anderen Themen anknüpfen und an anderen Themen zusammenkommen, sei es Thema Miete und eben eigene Inhalte setzen, solidarische Inhalte setzen gegen die rechten Inhalte der AfD. Also das heißt, es ist auch, also man muss ja eh auch schauen, welche Gesellschaft, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, was sind solidarische Praxen und diese eben stärken und auch als politische Handlungsmöglichkeit eben eingehen. Es gibt so viele Themen und so viele Probleme, die wir uns als solidarische Menschen, als Antifaschistinnen, Aktivistinnen widmen könnten und sollten. Und das schafft dann eben Gegeninhalte zu dem, was die AfD eben vertritt. Das wäre so der Punkt. Und sich natürlich zusammen zu tun. Ich habe schon die Hoffnung, dass an vielen Orten, wo die AfD so stark ist, wo die rechte Hetze so stark ist, es trotzdem viele Leute gibt, die dagegen sind, die das nicht gut aushalten. Und wenn man diesen Leuten die Möglichkeit gibt, sich gemeinsam zu treffen, zu vernetzen und etwas entgegenzusetzen, ist das eben auch ganz wichtig. So, weil ich glaube, dass diese Räume oft fehlen oder auch sehr prekär sind.
Ja, danke schön. Am Mikro 2 bitte einmal.
Hallo, danke für den schönen Vortrag mit dem wundersamen Zwiebelmodell auch. Ich habe ein ganz konkretes Problem, das ich ansprechen möchte. Und zwar, wenn man sich in den asozialen Medien umhertreibt, insbesondere Twixer, Xer oder was Ding jetzt heißt, merkt man ganz deutlich, dass diese Medien quasi kontinuierlich Und ich habe halt auch ein bisschen recherchiert, habe halt die Sache selbst in die Hand genommen. Das gibt eine Armee von rund 3000 Faschotrollen, so könnte man die nennen, also eine Trollarmee. Die ist eigentlich nur damit beschäftigt, 24/7 die asozialen Medien mit brauner Scheiße vollzukübeln. Und egal welchen Tweet oder whatever, egal wer da reinschreibt, sei es Spiegel Online, sei es ich persönlich, sei es irgendjemand, wo auch nur irgendein Thema, das remotely was mit den Faschisten zu tun hat, auftaucht, hat man gleich mindestens 10 Kommentare von irgendwelchen Drecksfaschos, die dann einem klar machen, dass die AfD das Tollste und Geilste auf der Welt ist. Was machen wir dagegen?
Ja. Das ist tatsächlich natürlich schwierig. Also, ne?
Man könnte die 3000 aufwendig machen, und die, aber was anderes hört mir nicht an.
Naja. Bleiben wir bei der Frage, was machen wir dagegen?
In den sozialen Medien gibt es eine Ermöglichungsstruktur für rechten Terror, das ist total klar, und für rechte Gewalt und eben rechte Shitstorms und so weiter und so fort. Und so das beste Mittel dafür, dem entgegenzutreten, ja, war mal eine Forderung nach Deplatforming, was eine Zeit lang funktioniert hat, was natürlich nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk hinfällig geworden ist, weil er ja alle wieder zurückgeholt hat. Und das ist jetzt so ein rechtes Hellhole, wo man sich gut überlegen muss, ob man dort eigentlich noch aktiv ist oder ob man sich zurückzieht, was irgendwie die Alternative ist. Und ich glaube, also das ist jetzt wirklich eine sehr unbefriedigende Antwort. Vielleicht haben da andere auch bessere Ideen oder sind da schon weiter. Aber ich glaube, wir müssen da eine Praxis entwickeln, wie man eben genau damit umgeht. Das gleiche Problem stellt sich ja jetzt auch auf Threads, wo sich zeigt, okay, natürlich belohnt der Algorithmus das, wenn man da mit den rechten Trollen interagiert. Stattdessen sollte man sie lieber blocken. Aber das Problem ist total virulent, und man hat ja bei Twitter auch gar keinen Ansprechpartner mehr, dem das irgendwie ein Problem ist. Kann nur hoffen, dass, oder naja, aber vielleicht wird die Plattform dann einfach irgendwann untergehen und so marginalisiert werden, dass dort, schauen wir mal. Aber wie gesagt, da müssen wir gemeinsam eine Praxis entwickeln, aber so eine richtig gute Idee gibt es da noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem man das aushandeln muss, aber was scheinbar nicht funktioniert, oder was nicht funktioniert, ist dieses Rumdiskutiere mit den rechten Trollen. Da steckt man zu viel Energie rein, das stärkt die, das gibt denen eine Bühne, also das muss man lassen. Blocken, melden, anzeigen, das sind Praxen, die, glaube ich, durchaus erfolgreich sein können, aber eben nicht in der Breite, wie es notwendig wäre. Aber das ist so die etwas unbefriedigende Antwort.
Müssen ja nicht jede Frage zufriedenstellend beantworten, eher als Anregung. Ja.
Also ich habe insgesamt schon Hoffnung, dass diese gesellschaftliche Auseinandersetzung noch nicht verloren ist, aber wir sind schon an einem recht prekären Punkt, deswegen auch umso wichtiger, jetzt aktiv zu werden. Das muss man schon ehrlich sagen. Vieles wäre vor ein paar Jahren leichter gewesen, vieles hätte vor ein paar Jahren weniger Mut gebraucht, als es vielleicht jetzt braucht, aber jetzt ist es nun mal so, und wir können ja dann nicht sagen, okay, na gut, dann gewinnt die AfD halt, dann gibt es halt rechten Terror, rechten Gewalt in Deutschland, die Leute werden massenweise abgeschoben, damit können wir uns ja nicht abfinden, und dementsprechend müssen wir halt irgendwie Praxen entwickeln, auch wenn es manche von denen halt noch nicht, also die Erfolgspraxis noch nicht gibt. Also diese prekäre Lage ist uns ja irgendwie allen klar, aber gemeinsam oder wenn man das eben gemeinsam macht und sich organisiert, haben wir dann hoffentlich noch eine Chance und haben vielleicht hoffentlich gute Ideen.
Apropos Ideen, ich gebe einmal weiter an Mikro 3 hier im Saal.
Ja, vielen Dank. Meine Frage bezieht sich auch auf Aktivismus. Bei Aktivismus ist ja eigentlich immer die Gefahr, dass er auch einen Backlash bewirken kann, also auch die Gegenseite weiter mobilisiert. Plakatives Beispiel, wenn man loszieht und Nazis verprügelt, dann sorgt das auch bei den Nazis für ein stärkeres Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Inwiefern, das wäre der erste Teil der Frage, inwiefern ist das aktuell ein Problem und wie erkennt man Aktivismusformen, die dieses Problem nicht haben, die einfach wirksam sind?
Naja, man muss ja nicht jeden Backlash auch als solchen ernst nehmen, würde ich sagen. Also das heißt nur, also natürlich führt Aktivismus auch zu Backlashes. Aber diese Theorie, dass sozusagen es die Schuld von Aktivistinnen ist, die gibt's, dass sozusagen die AfD so einen Aufstieg hingelegt hat und rechte Bewegung und so weiter und so fort, die stimmt einfach nicht. Das ist natürlich so ein Gerücht, was man gerne irgendwie verbreitet, womit man die Leute zum Stillhalten auch bringen möchte, die unbequemen Stimmen und so weiter und so fort. Also das klingt jetzt so ein bisschen, also gesellschaftlich kommt es halt einfach nicht so gut an zu benennen, was hier in Deutschland los ist. Man ist dann schnell im eigenen Umfeld, in der Familie, politisch und so weiter, die NestbeschmutzerInnen. Aber trotzdem ist genau das der Aushandlungsprozess und man muss sich auch nicht auf jede Backlash-Debatte einlassen. Das ist halt das Problem, würde ich sagen, dass genau jedes Backlash-Stöckchen, was von rechts hingehalten wird, jede Debatte, die da angestoßen wird, einfach ernst genommen wird und dann tagelang irgendwie die Schlagzeilen bestimmt, anstatt über real existierende Probleme beispielsweise irgendwie zu sprechen. Und das heißt, man muss dem Backlash eigentlich die Legitimation entziehen und ja, auch einen eigenen Aktivismus entwickeln, hinter dem man halt inhaltlich und praktisch stehen kann, den man auch gegen den Backlash verteidigen kann und auch sich selbst, anderen Menschen und so weiter zeigen kann, warum das sinnvoll ist, warum man genau diese Praxis eben wählt, warum das notwendig ist. Ne? Das ist diese inhaltliche Beschäftigung. Man hat es als sozusagen Aktivistin gegen rechts, sagen wir mal so grob, natürlich schwieriger als Leute, die Richtung rechte Hetze gehen. Man muss sich stärker beschäftigen. Man kann nicht die einfachen Wege und Antworten nehmen. Aber wenn man eben es schafft, klar zu machen, wie die Praxis funktioniert, wie dann solidarisches Zusammenleben funktioniert, wenn man auch bereit ist, in diese Diskussion zu gehen, kann man den Backlash ein Stück weit aushebeln. Es hat halt auch ganz viel mit Bildungsarbeit letztlich zu tun. Also die muss eben auch geleistet werden, um eine Akzeptanz für die Inhalte, die solidarischen Inhalte, die solidarischen Praxen eben zu schaffen. Und es gibt auch gleichzeitig viele Praxen, die nicht so einen Backlash unbedingt haben. Aber sobald es um rechte Gewalt, rechten Terror gibt, gibt es das halt. So, also auch alle Gedenkinitiativen kriegen Backlashes ab, weil man ja den Ruf der Stadt irgendwie beschädigt. Also dann letztlich ist die Antwort darauf, man muss sich halt darauf einrichten und gucken, wie man damit umgeht. Wenn man nicht alleine ist, dann kann man sowas ganz gut aushalten und man muss dem inhaltlich was entgegensetzen. Aber die Praxis, die wirklich was verändert, wird halt wahrscheinlich immer einen Backlash irgendwie beinhalten.
Wir haben viele Fragen hier im Raum noch. Ich würde trotzdem gerne einmal an den Signal Angel abgeben, denn da habe ich ein Zeichen gesehen. Denn im Netz, die haben keine Möglichkeit hier im Saal zu fragen, deswegen einmal nach oben bitte.
Jo, also erst noch einmal die schöne Frage nach deinem Buch. Wenn man hier auf dem Kongress ist, kann man das hier auch irgendwo bekommen?
Im Internet.
Im Internet.
Aber beim okay. Verbrecherverlag, ne? Also Aufklär- und Einmischen, der NSU-Komplex und der Münchner Prozess. Wir selbst hatten einfach keine Exemplare mehr, sonst hätte ich die mitgebracht. Aber man kann sie da bestellen oder im Buchladen des Vertrauens kaufen. Ja.
Gut. Dann die Frage, wenn man konkret von den Plänen zu einer Zusammenrattung von Rechtsextremen erfährt, wie kann man da eingreifen, um das zu verhindern? Also sollen wir Chatgruppen unterwandern, andere vorwarnen? Wie gehen wir damit um?
Also Vorwarnen ist wichtig. Also wenn man was sieht, was auf was Konkretes hindeutet, muss man dazu auch was sagen. Man kann das entweder selber öffentlich machen, man kann Initiativen bitten, das öffentlich zu machen, man kann sich an MedienvertreterInnen wenden, die zum Thema arbeiten, um das öffentlich zu machen. Der Ratschlag, sich an die Behörden zu wenden, ist zwiespältig, aber auch das wird durchaus gemacht und ist bei konkreten Drohungen und so weiter auch notwendig. So, also viele Praxen sind auch einfach ganz realpolitisch. Und wenn man mitbekommt, also wenn man zum Beispiel mitbekommt, jemand bereitet irgendwie einen rechten Terroranschlag vor, was man durchaus mitbekommen kann, bei allen rechten Terroranschlägen gab es vorher Andeutungen, gab es vorher Hinweise, die Leute haben nicht eingegriffen, sind nicht aktiv geworden, und dann sind die Anschläge passiert. Anders war es beispielsweise in Essen, da hat ein Schüler einen rechten Amoklauf angedroht. Seine MitschülerInnen haben das ernst genommen und sind zur Polizei gegangen und der potenzielle rechte Täter konnte gestoppt werden. Also das heißt, aufmerksam sein, und wenn man was sieht, muss man auch was sagen, eben Strukturen, denen man da Vertrauen schenken kann. Wie gesagt, man kann, also MedienvertreterInnen sind da zum Beispiel auch, aber wenn es hart auf hart kommt, muss man eben auch zu den Behörden gehen.
Ja. Ja, an Mikro 1 bitte eine kurze Frage.
Ja, ist eine kurze Frage. Hallo, vielen Dank.
Hi.
Mir ist aufgefallen, wenn ich mich hier im Saal umschaue oder auch auf dem Kongress, dass fast ausschließlich Menschen mit weißer Haut hier sind. Und da ist meine Frage so ein bisschen, auch so ein bisschen Selbstreflexion erstmal. Aktivismus, das fängt ja auch hier schon an. Und woran könnte das liegen und wie können wir das ändern?
Naja, das liegt daran... Also auch ich bin nicht von Rassismus oder Antisemitismus betroffen, deswegen kann ich diese Frage auch nicht vollständig beantworten. Aber natürlich ist das sehr auffällig, und Selbstreflexion gehört zu jeglicher antifaschistischer Praxis, allgemeiner solidarischer Praxis immer dazu. Und da muss man sich dann fragen, würden sich denn hier Menschen, die von rechten Ideologien betroffen sind, wohlfühlen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und wie kann man Menschen, die von rechten Ideologien betroffen sind, ermutigen, hierher zu kommen, ohne sie sozusagen so instrumentell, tokenmäßig anzusprechen? Ja, ich sehe ja, du bist nicht weiß, möchtest du mal zum Kongress kommen, weil wir brauchen so. Also das passiert, glaube ich, relativ häufig, was man so hört. Das ist jetzt nicht so der gute Ansatz, sondern wenn man es schafft, einen guten Raum zu schaffen, dann spricht sich das rum und dann wird sich auch die Struktur des Kongresses verändern. Aber ja, das ist schon auffällig auch seit Jahren.
Ja.
Entsprechend SpeakerInnen vielleicht mal einladen und so weiter. Also da kann man, glaube ich, als Schuck, da gibt es Erfahrungswerte, man kann sich da auch beraten lassen von Strukturen, die genau solche Beratungen auch durchführen und da eben Maßnahmen ergreifen. Aber von alleine wird das nicht zwingend was, da muss man schon aktiv werden.
Ja. Wäre vielleicht auch mal was für eine Self-Organized Session. Ne? Ich würde gerne noch mal an Mikro 4 weitergeben. Ihr wart noch gar nicht dran. Ja. Kurze Frage bitte wieder.
Ja. Wie weit, glaubst du, ist es wichtig, damit die solidarische Gesellschaft funktioniert, dass wir auch unter uns quasi eine gewisse Toleranz haben und auch den Unterschied zulassen? Weil das fällt mir ziemlich auf, dass wir schnell auch uns untereinander kritisieren und dadurch eher quasi es nicht schaffen, uns dann nach rechts abzugrenzen und quasi dadurch eher Leute verlieren, als für uns gewinnen.
Na, Selbstkritik ist immer wichtig. Man kann ja nicht, weil Leute behaupten, links zu sein oder solidarisch zu sein und für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen, mit allen einfach zusammenarbeiten. Aber man muss halt in eine inhaltliche Auseinandersetzung miteinander gehen und hinterfragen und diskutieren und sich einfach Mühe machen, die solidarischen Bündnisse und Allianzen zu erhalten und eben nicht leichtfertig irgendwelche Sachen raushauen, die diese Allianzen dann zerschlagen, sondern eben gemeinsam schauen, wie schaffen wir es, zusammenzubleiben, was braucht es dafür, welche Selbstreflexion braucht es, welche inhaltlichen Auseinandersetzungen braucht es, wie können wir irgendwie gemeinsam weitergehen. Das braucht viel Mühe, das braucht Vertrauensaufbau und so weiter und so fort. Man kann nicht alles tolerieren, das ist irgendwie klar, aber es gibt Bündnisse machen Mühe und die Mühe muss man sich eben machen, um die zusammenzuhalten. Und das braucht aber eben auch Selbstreflexion, auch wie verhalte ich mich eigentlich selber, wie verhalten sich andere und so weiter und so fort. Und das braucht diese zwischenmenschliche Arbeit und gemeinsame Ermutigung.
So. Das sind doch schon mal gute Ansätze. Letzte Frage, Mikro 2, ganz schnell, schnelle Antwort.
Ja, Dankeschön. Ja, vorhin wurde gesagt, dass ein Connect, also eine Sache, die Sie gemeinsam haben, die Rechten, die zur Waffe oder zu Terror greifen, dass Sie quasi in Ihrer Bubble Rückhalt hatten oder irgendwie Support hatten. Ist dieser, weiß man da, ob das eher lokaler Support ist oder ob das halt übergreifender Support ist? Weil der NSU hat ja übergreifend gemordet. Also geht das da eher um Internet, das es supportet, oder ist es familiäres Umfeld, was da wichtiger ist, das zu unterstützen?
Das kommt drauf an und kann alles sein. Also man kann diesen Rückhalt, also es wird ja von sogenannten Einzeltätern und Täterinnen gesprochen, wenn die sich alleine radikalisiert haben, aber sie haben halt die gesellschaftliche Stimmung wahrgenommen, sie haben die entsprechenden Bücher gelesen, sie haben sich vielleicht im Internet vernetzt. Man kann diese Ermöglichungsstrukturen überall finden und sind eigentlich alle gleich wichtig und gleich gefährlich. Wie gesagt, es kann eine Kameradschaft, ein Neonazi-Netzwerk sein, das braucht es aber gar nicht mehr unbedingt. Das kann die Familie sein, aber diese gesellschaftliche Stimmung, die ist eben total anschlussfähig. Und wenn man auf jedem Kanal, auf jedem Social Media, ohne irgendwie in ein rechtes Forum zu müssen, ermutigt wird, ist das einfach ein Problem. Und das heißt, das muss breit betrachtet werden, weil alles kann in einem bestimmten Fall dann besonders wichtig werden. So, also würde ich keine Abstufung unbedingt vornehmen. So, deswegen muss eben rechte Ideologie gesamtgesellschaftlich zurückgedrängt werden. Nicht nur, um gegen rechten Terror vorzugehen, sondern auch um ohne Angst unterschiedlich sein zu können für eine solidarische Gesellschaft. So.
Danke.
Ohne Angst unterschiedlich sein zu können, das ist doch hier das Motto des Kongress. Alle, die noch Fragen hatten, können sicher Caro gleich einmal ansprechen. Bitte nicht irgendwo hindrängen, so ganz zivilisiert. Ich wollte euch noch sagen, vielen Dank für die schöne Diskussion und vor allen Dingen dir, Caro. Danke für deinen Vortrag. Hört alle den NSU-Botch-Podcast, er ist sehr gut, und kauft dieses Buch beim Verbrecherverlag. Caro Keller, vielen Dank.
Vielen Dank.